Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Büro.
Ja. So, und du?
Ist der Körbe noch heiß?
Ja. Bitte. Einfach ist irgendwie anders, ne?
Meine Damen und Herren, aufgrund eines Streiks fallen alle Züge bis auf Widerruf aus. Wir entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten.
Ja, so wie oft wir das schon gehört haben. Jetzt. Ja. Oh Mann, Leute.
Moin, ihr Lieben, ja. Da, ihr. Oh, echt.
Mein Lieblingsthema im Moment.
Ja.
Und Herr Weselski, ja.
Herr Weselski.
Wobei, um es mal klar zu sagen, also du bist in der Gewerkschaft, mhm, und wir sind eigentlich sehr gewerkschaftsfreundlich, so ist es
extremst.
Ja nicht, gar nicht.
Extremst.
Aber
immer.
Also was da so gerade passiert, ich zitiere nochmal etwas, oder willst du das zitieren, was Christine auf Facebook gepostet hat?
Ja, das ist ja klasse. Christine hat gepostet diesen wundervollen Satz, den Herr Weselski von sich gegeben hat. Wir sind doch nicht die alleinige Partei, die nicht kompromissbereit ist. Die andere Seite ist es auch nicht.
So.
Ja.
Und ich gebe meinen Bagger nicht hier und meine Bahn.
Ja.
Bin ich hier, krieg
wenn
den
du
nicht.
Nicht, dann ich auch nicht.
So. Und ich will das Doppelte von dir.
Da. So. Ist doch nicht herrlich. Und sie schreibt auch, womit er ganz offen zugibt, kein Verhandlungsergebnis zu wollen.
So.
Zwar wissen wir das sowieso, aber dreister geht nicht. Ne?
Ja.
Also wirklich zu sein, wir sind doch nicht die alleinige Partei, die nicht kompromissbereit sind.
Pass mal auf.
Die anderen auch nicht. Das ist schon, ja. Oh, der ist schon.
Ja, und, dann kommen, und jetzt kommen wir zum Thema, wir wollen ja heute über Fehler reden und
ja,
warum es so schwierig ist, mit Fehlern produktiv umzugehen. Und der Weselski ist für mich ein super Beispiel dafür. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Für die, die es nicht mitbekommen haben, erkläre es nochmal kurz. Also ne, Verhandlungen zwischen GDL und der Bahn und dann hat die Bahn gesagt, okay, Jungs, GDL, wir kommen euch entgegen. Und zwar werden wir dann stufenweise die Wochenarbeitszeit von 38 auf 36 Stunden verringern. So, das ist ja ganz schön, aber dann sagt der Weselski, nee. Also der Vorschlag hätte eine Absenkung auf lediglich 37 Stunden vorgesehen und so weiter. Und da hat die Deutsche Bahn natürlich widersprochen und stellt euch vor, Weselski hat seinen Denkfehler in Anführungsstrichen eingestanden und dann sagt er aber, Zitat, ich weiß nicht, wie viele Menschen es in diesem Land gibt, die noch nie einen Fehler gemacht haben. So, und dann hat er erstmal wieder die Bahn verkloppt.
Ja. Es ist natürlich auch blöde an der Stelle, weil jetzt jeder natürlich auf jeden Satz von ihm achtet.
Ja.
Ist natürlich klar, in dieser Situation,
natürlich,
wenn jemand so, also auch so machtvoll ist, das ist ja sehr machtvoll, wenn er also wirklich für die Belange von 90.000 Leuten wirklich das ganze Land flach oder lahmlegt und das so vehement und ohne Kompromissbereitschaft, dann guckt man natürlich, was sagt der Mensch, wie ist seine Fehlerkultur, wie geht er denn damit um und wenn der dann noch falsche Dinge sagt, dann hopst man natürlich und sagt, Mensch, ne? Und ich glaube, da muss man auch gucken, ich finde den natürlich irgendwie toll, wenn er so lange, also mit dem Durchsetzen von Arbeitsrecht und so, das freut mein Herz, aber es gibt so einen Moment, wo es einfach alle in Mitleidenschaft zieht.
Ja.
Und wo bei mir dann einsetzt, dass ich mir denke, also was genau ist denn jetzt, also es gibt ja so viele in diesem Land, diese Situation, in der die Lokführer sind, gilt ja im Prinzip für alle, für jeden Menschen. Ich kenne, ich weiß nicht, wie viele Krankenschwestern inzwischen, die würden sich freuen, wenn sie mal eine 40-Stunden-Woche hätten. Haben sie aber nicht, sie haben immer mehr Stunden auf dem Zettel. Ich weiß nicht, im häuslichen Pflegebereich, da haben die Leute 200-300 Überstunden, die sie nie abrummeln können. Und weil es einfach nicht geht und so weiter und so fort. Was ist denn mit Polizei? Was ist mit Feuerwehr, Zollbeamten? Mhm. Ich habe keine Ahnung, welche Sachen man da noch nehmen kann. Wie viele Leute in diesem Land mehr arbeiten und viel arbeiten, einfach weil die Personaldecke zu dünn ist, weil sonst die Arbeit nicht geschafft wird. Es gibt Paketzusteller, die ohne mit der Wimper zu zucken 12 Stunden auf der Liste haben, weil sie es sonst überhaupt nicht schaffen. Und da ist dann natürlich das Geplänkel um eine Stunde so, dass jeder so ein bisschen irgendwann angewidert ist. Und da verspielt man, glaube ich, dann auch diesen Bonus, den man hat, dass man auch als Arbeitnehmer denkt, Mensch, klasse, der setzt das für uns durch. Das ist so, also als andere guckt man dann und sagt, und was ist mit uns jetzt also, gerade? Also
wäre ich Lokführer, würde ich sagen, Jovesetzki, hau rein. Wenn ich so jetzt nur so an mich denke. Und was du gesagt hast bei diesen anderen Berufsstaaten, ja, muss man alles überhaupt null gut finden. Und das ist schwierig. Nur, worum es mir jetzt psychologisch bei den Wieselski, ich kenne ihn ja nicht, aber so von meinem Eindruck her, das ist ein Mann, der so ein ballistisches Denken, so nennen wir das, hat. Das heißt, der hat ein Ziel, wie eine Kugel, die aus dem Gewehrlauf, aus der Pistole rausgeschossen ist. Genau, deswegen ballistisch. Und dieses Ziel verfolgt er, ohne dass er mal links und rechts mal so guckt. Das heißt, Flexibilität. Und das ist ja etwas, Leute, Annika und ich, wir waren so oft in Ländern und wir waren ständig auf irgendwelchen Basaren. Und natürlich wird da gehandelt ohne Ende und bis der Verkäufer, der weint, auf dem Boden lag, so ungefähr. Und den haben wir Tee getrunken und haben uns amüsiert. Das gehört mit dazu. Ja,
das ist einfach eine Kultur. In bestimmten Ländern, dann akzeptiert man das nicht so. Das gehört einfach
das
mit
ist, dazu, also, dass man das mal wissen. Das macht auch keinen Spaß. Das macht so keinen Spaß, wenn du sofort auf das Angebot eingehst. Okay, ja. Der freut sich, hat ein gutes Geschäft gemacht, aber nee. Also es geht um Flexibilität, es geht um flexibles Denken, es geht darum auch wirklich auf die andere Seite, auch die Argumentation wirklich zuzuhören. Also was der Kerl gemacht hat, Herr Wieselski, ist das Gegenbeispiel von etwas, was wir aktives Zuhören nennen. Aktives Zuhören heißt, ich gucke genau und höre genau, was mein Gegenüber sagt und bastel nicht in der Zeit an meinen Antworten, sondern höre genau hin. Dann wird das ihm nicht passieren. Und das regt mich so auf. Der geht einfach mit so einem, was mampfst du da? Die Menschen hören dich schmatzen.
Das nenne ich aktives Zuhören.
Das ist aktives Zuhören.
Wieso, du plapperst und ich esse aktiv?
Ja, aktiv Kirschtorte.
Ja. Ja, so. Man muss auch mal irgendwann auch das genießen. Ja. Sonntagmorgen, Leute, wir haben uns gedacht, zur Feier des Morgens gönnen wir uns als kleines Vorfrühstück ein Stückchen von unserem Kirschkuchen.
So machen wir das.
Wir haben das erste Mal einen Kirschkuchen mit Vollkornmehl, einem Teil Vollkornmehl, Hälfte gebacken, um mal zu sehen, wie das eigentlich schmeckt und mit Braunzucker. Und wir müssen beide, also ich jedenfalls finde das sehr lecker.
Ja, absolut.
So von wegen gesund und so, weil wir verzichten so gut es geht auf Industriezucker schon länger.
Ja.
Aber das ist schon, ist nicht schlecht.
So, und das mittendrin, wenn ich mich über Herrn Wieselski aufrege.
Ich war dann mal raus. Ne?
So, also ballistisches Denken. Habt ihr gelernt, ja, streik mal weiter, ich erzähle. Und dass er eben, was aktives Zuhören angeht, eine 6 bekommt, sitzen geblieben, haut nicht hin. Weil der ist nur bei sich und denkt und hört dem anderen nicht zu.
Aber es scheint irgendwie ja im Moment so eine typische Art zu sein, wie man miteinander umgeht. Also Ähnliches kannst du ja im Nahostkonflikt, in der Ukraine, überall, wo es Konflikte gibt, kannst du das ja beobachten.
Ja.
Beim Wahlkampf in Amerika, überall. Also da sind diese Männer, komisch, das sind alles Männer. Und da ist diese Kugel, die ist abgefeuert und dann laufen die ihren Weg. Die gucken nicht rechts und links und kommen mir vor wie kleine Mähdrescher oder große Mähdrescher, die einfach durch so ein Feld fliegen, egal was da ist. Und die nehmen ihre Fahrt auf und
dann geht's
es gibt
los.
Keinen Weg, irgendwie anders zu denken. Na. Es muss immer mehr desselben sein.
Und deswegen,
immer noch mehr Streik, immer noch mehr Waffen, immer noch mehr. Und nirgends ist da irgendwie eine kreative Lösung, die mal ganz anders ist.
Und deswegen sind wir beide in meinem Haus noch länger zusammen, weil ich genau dasselbe denke. Wir haben ja, Annika und ich haben ja auch bei Frau Watzlawick unter anderem studiert. Und das ist eine Anleitung zum Unglücklichsein. Das Buch kennen vielleicht einige von euch. Wenn nicht, müsst ihr das euch mal besorgen, das kleine Heftchen, wo es genau auch um Denkfehler geht. Und ein Denkfehler ist, mehr desselben zu tun. Etwas, was ich sehr, sehr gut mache. Früher, es gab Zeiten, glaubt es, man hatte kein Navi im Auto und ich bin so ein Orientierungsmuffel. Das ist schon, es war schlimm, war schlimm. Und anstatt, wenn ich mich dann verfahren
Leute,
habe,
ist es schlimm.
Es war schlimm. Heute habe ich ein Navi. und wenn ich mich dann verfahren habe, anstatt mal so rechts ranzufahren, ne, oder jemanden zu fragen, oder irgendwie mal so ganz in Ruhe
meinen
Fallplan, gab es damals noch zu ne, nee, fall wie so ein Blöder da irgendwie weiter in der Hoffnung, ich finde das schon irgendwie. So, das
und
ist mehr dasselbe.
Hoffnungslos verfranst.
Und mehr desselben ist im Moment in vielen Bereichen. Mehr Streik, um was durchzusetzen, mehr Waffen, um Kriege zu gewinnen und so weiter und so fort. Das ist so ein Phänomen. Anstatt jetzt auszusteigen, um mal zu gucken, wie können wir jetzt andere Lösungen auf einer anderen Ebene zu finden.
Ja, es heißt ja gar nicht, dass man diese Lösung nachher nicht doch verfolgen muss, weil es keine andere gibt, aber es scheint, als ob überhaupt nichts anderes ausgedacht wird. Also, kleines Beispiel, wir haben eine Raumfahrtstation, da ist die neue Crew gerade oben angekommen, da arbeiten jetzt ein halbes Jahr Amerikaner und Russen gemeinsam.
Ohne sich die Köpfe einzuhauen und ohne Bomben zu schmeißen. Ja.
Die Wissenschaftler können zusammenarbeiten. In früheren Jahrhunderten hat man, bevor man unter anderem, also es gab genügend Kriege, wo fürchterliches Gemetzel war, also das nicht. Aber es gab bei Auseinandersetzungen auch öfter gerade so bei kleineren Gruppen und in früherer Zeit auch die Geschichten, wo sich dann Leute zum Turnier getroffen haben oder die beiden Kriegsparteien haben eine Auswahl gestellt von Leuten, die sich gegenseitig dann die Köpfe eingehauen haben. Mhm. Wer verloren hat, durfte den anderen König umbringen. Das ist natürlich barbarisch, aber es ist... Aber ich habe jetzt so die Vision, wir machen wieder ein Rumble in the Jungle. Ne?
Was sagst du?
Rumble in the Jungle hieß das Ding früher.
Ich weiß.
Ne? Also mit Muhammad Ali ab in den Urwald.
Und da wurde ein großer Boxkampf.
Ein riesen Boxkampf. So, stell dir doch mal vor, Trump und Putin und wen hätten wir da noch? Alle, die gehen da mal in Clinch. Und hauen sich gegenseitig ein bisschen. Ja. Das ist natürlich eine Illusion, das weiß ich auch. Ist eine illusorische Vorstellung. Aber alleine mal darüber nachzudenken, ob es verdammte Axt nicht irgendeine andere Idee gibt. Zum Beispiel, es gibt ja die Frauen, die ihre Männer gerne wieder hätten in Russland und die sich
und
immer...
Auch in Kroatien, in der Ukraine, Entschuldigung.
Ja, und die mit einem weißen Kopftuch bekleidet sich dann treffen. Mhm. Stellt euch mal vor, das wäre eine Massenveranstaltung. Immer mehr Frauen, immer mehr. Tausende von Frauen, überall auf der Welt. Weißes Kopftuch, um sich an einem bestimmten Tag zu treffen. Mhm. Wir streiken. An einem Freitag, an einem Mittwoch, keine Ahnung, geht nichts mehr. Wir machen das in Deutschland, wir machen das in Ecuador, wir machen das überall. Wir machen es gegen den Krieg. Ganz egal, wo er stattfindet. Wir als Frauen lassen uns nicht mehr die Söhne und Ehemänner wegschießen. So, was passiert denn dann? Wäre das nicht mal eine Kraft? Was wäre, wenn der Papst zum Beispiel die Gläubigen aufruft? Also, verstehst du, es gäbe ja gedanklich zumindest andere Lösungen.
Und darum geht's.
Es geht darum, dass wir darüber nachdenken sollten, ob es nicht anderweitige Lösungen für irgendein Problem gibt.
Und nicht gleich mit der Realitätskurse, das ist ja sowieso Spinnkram, wird ja sowieso nicht passieren. So, man weiß es nicht, aber sich diese Kreativität zu erlauben.
Kein Mensch hat damit gerechnet, dass das Ende der englischen Besatzung in Indien mit einem kleinen, dünnen, ausgehungerten Mann zusammenhängt, der eine Spindel hat. Also das kann sich kaum noch einer ausdenken, aber es ist eine Wahrheit, dass es das gab.
Ja.
Und Gandhi war wirklich ein Mensch mit der zivilen Ungehorsam. geprägt hat. Und in friedfertiger Absicht, ohne eine Waffe zu heben, hat er sich geweigert, bestimmte Dinge mitzumachen und hat eine riesige Bewegung losgetreten. Ja. Ich erinnere mich noch gut an Geschichtsunterricht und solche Sachen, als der Vietnamkrieg war, war ich zu klein, aber um das so wirklich mitzukriegen. Aber die Proteste waren schon recht heftig.
Ja, natürlich.
Also bestimmte Strömungen und bestimmte Äußerungen oder bestimmte Prägungen oder wie soll ich das sagen, kann keiner vorhersehen, aber sie nehmen Gestalt an und sie sind mächtig.
Und da ist jetzt so ein Punkt, dieses nimm die Wiedervereinigung, die wir gehabt haben, auch das war vor einigen Jahren davor eigentlich nicht denkbar. Man hat gedacht, so, das ist halt so, ne? Und das wird sich auch nicht ändern.
Das kann man nicht ändern.
Und dann ging es doch Stück für Stück, fing an mit einer kleinen Demonstration, ging dann immer weiter. Mhm. So. Aber genau das ist der Punkt, dieses, und jetzt kommen wir zu den Fehlern dazu, sich zu erlauben, auch mal groß zu denken, zu erlauben, mal anders zu denken, ohne dass man gleich das Gefühl hat, ach, ich werde sowieso als Spinner gleich deklariert. Und die halten mich alle für verrückt und für bescheuert. Das ist so ein Punkt. Also, und wenn man dann gemerkt hat, man landet in einer Sackgasse, oder das ist vielleicht tatsächlich nicht so toll, was ich gedacht habe, dass man dann sagt, okay, dann arbeite ich weiter dran. Und dann haben wir etwas, was Annika und ich den Edison-Effekt genannt haben. Ihr wisst, Thomas Alva Edison ist der Erfinder der elektrischen Glühbirne. Und das hat er 1880 gemacht. Kleiner für Wissenshungrige. Es gab zu der Zeit einen deutschen Heinrich Goebe, der hat 1854 tatsächlich schon viel früher diese Glühbirne erfunden, aber der ist nach Amerika ausgewandert und hat vergessen, das Patent anzumelden. Scheiße. Und Edison, der hat übrigens Millionen, der war nachher richtig reich, weil er viele Patente gehabt hat, der war ja sehr kreativ. So. Und der wurde mal gefragt, nachdem er jetzt also wirklich diese wunderbare Glühbirne erfunden hat, von einer Reporterin, sagen sie, Herr Edison, das muss so frustrierend gewesen sein. Ich habe gehört, Sie haben tausende von Versuchen gemacht und jetzt immer wieder hat es nicht funktioniert und dann plötzlich hat es funktioniert. Aber meine Güte, so viele Fehlversuche, so viele Fehler. Und dann soll Herr Edison gesagt haben, nein, das stimmt nicht, war überhaupt nicht frustrierend, weil ich habe über tausende von Wegen gefunden, wie etwas nicht funktioniert. Und das, verehrte Frau, ist ein Wissenszuwachs. Das hat mich vorangebracht. Und nachher kam dann eben diese Lösung. Ohne diese Fehler hätte ich das nicht erfunden. So, genau, und so können wir jetzt mal Psychologie, Reframing, das ganze Fehler mal in einen anderen Licht, in einen anderen Rahmen packen. Nämlich Fehler als Möglichkeit voranzukommen, wenn man denn draus lernt.
Also das kennt eigentlich jeder, der gerne backt und kocht.
Ah ja.
Du machst irgendwas, du backst und kochst irgendwas. Ja, mache das ja immer so gerne, wenn man das so anschaulich. Das ist jetzt alles große Politik, was fangen wir jetzt als Normalos damit an? Du machst irgendwas oder auch beim Werkeln, beim Basteln oder so. Und immer wieder backt das nicht oder immer wieder fällt dein Kuchen zusammen oder das klappt einfach nicht. Und dann versuchst du es das nächste Mal anders.
Ja.
Holst dir einen Tipp, guckst bei YouTube rein, fragst die Freundin, versuchst das mal andersrum.
Ja.
Und siehe da, auf einmal zack. Und du machst das nie wieder und nie wieder klebt das oder matscht das oder backt das zusammen und schon wieder du. Darum ist das so lustig, wenn man sich im Internet oder so Hacks, nennt man das ja, anguckt, wie man bestimmte Dinge ganz gut macht. Du kanntest letzte Woche diesen Hack nicht, um zwei Schrauben vernünftig in die Wand zu kriegen.
Nee.
Ja, nee. Mit dem Klebeband hinten drauf oder erzählt. Pflaster.
Ja, kannte ich nicht. Ich und Handwerk sowieso. Mhm. Ja, ja. Mit dem Klebeband vorher das abnehmen, wo die Löcher hin müssen, das Klebeband an die Wand, Bohr und Gutes.
Wie du zum Beispiel auch einen Bilderrahmen an die Wand kriegst. Den Abstand, also wenn zum Beispiel der Rahmen oben ist und der Haken ist aber viel weiter unten, dass du dann einfach ein Klebeband drüber machst, das an der entsprechenden Stelle klebst und kannst anzeichnest auf deinem Klebeband und klebst das Klebeband an die Wand und so kannst du da an der entsprechenden Stelle bohren.
Ich liebe ja Sachen, die so einfach und so logisch, und ich bewundere Menschen, die so einfach und logisch denken. Finde ich sowieso, kompliziert kann jeder. Aber so einfach und praktisch und auch für Psychologen nachbaubar, finde ich gut.
Aber das ist zum Beispiel auch der Umgang mit Fehlern. Du machst es 20 Mal irgendwie und quälst dich kaputt. Und jedes Mal überlegst du dir aber irgendetwas. Ich sag mal, kann das nicht so? Kann das nicht so? Kann ich da nicht eine Zeichnung? Kann ich nicht irgendwie Bleistifte? Kann ich nicht irgendwas mir ausdenken? Und schon gibt es, und natürlich gibt es manchmal auch Dinge. Und das gilt auch für die Kommunikation. Du versuchst ein paar Mal, deinen Mann zu überreden, doch verdammte Axt, auch beim Staubsaugen die Ecken mitzukriegen. Für ihn sind die Räume einfach rund.
So.
Das ist einfach so.
Ja, es gibt keine Ecken in der Natur, ne?
Ja, genau.
Hat schon Rudolf Steiner gesagt. So, ich bin, ja.
Ja. Und dann musst du ihm mit viel Geduld ihn dann auf diesen Fehler hinweisen.
Und nach dem 1000. Mal könnte es sein,
dass er mitkriegt, dass da...
Ne, so,
dass
also nicht aufgeben.
Nicht aufgeben. Ne? Ja.
Aber dieses Ding mit Fehlern, also das, ich finde es ein super interessantes Thema, auch jetzt in der Teamarbeit, auch in Betrieben und auch da, wo ich jetzt gerade arbeite, beschäftigen wir uns viel damit. Bei Terratech, ne? Das ist ein großes mittelständiges Softwareunternehmen und wir beschäftigen uns viel mit dem Thema Fehler und Fehlerkultur. Und das ist so, ich glaube, das ist ganz tief in uns drin, wenn wir einen Fehler machen und wir sehen den, dann fühlen wir uns, kommt Leute, da, keiner freut sich über einen Fehler. Natürlich nicht. Und das ist schon von klein auf an keiner. Mann, was war ich schlecht in Mathe, Physik, Chemie, bin ich immer noch schlecht drin. Und natürlich freue ich mich nicht, wenn ich wieder eine 5 nach Hause gebracht habe. Das setzt natürlich auch Emotionen frei, und zwar Emotionen, die nicht schön sind. Nein, man ist sauer, man ist traurig, man fühlt sich blöd, also richtig dieser ganze Mist.
Es kommt aber auch darauf an, wie weit dieser Fehler mitbekommen wird. Also in den meisten Fällen ist es ja erstmal so, was ist ein Fehler? Damit fangen wir mal an. Also ein Fehler ist ja etwas... Ich oder andere haben einen Anspruch an eine bestimmte Leistung, die ich bringen soll. Ich will selber das und das tun, andere gucken dabei zu oder erwarten etwas von mir, also beispielsweise eine Arbeit, die ich jetzt im Beruf machen will. Ich will es so gut wie möglich machen. Es gibt einen Abgabetermin und du machst das und du machst dabei einen Fehler.
Ja.
So. Das heißt, du selber sagst zu dir, so ein Mist, schämst dich dafür. Scham ist ein ganz entscheidendes, eine entscheidende Emotion, die uns sehr, sehr trifft. Besonders, wenn dann jetzt noch eine Reaktion kommt. Wenn diese Reaktion auch noch darauf kommt, die sagt, du bist ein Schlechter, was weiß ich, Programmierer oder Aufräumer oder keine Ahnung, was immer du da auch gerade machst, oder Sekretärin oder Friseurin, völlig egal, du machst deinen Job nicht gut. Also generell erstmal ist das ja schlimm, wenn andere das mitbekommen, so richtig, und du diesen Fehler auch noch so richtig öffentlich, der wird auch noch breit getreten. Deshalb ist ja Mobbing und so weiter auch so schlimm. Denn das sind ja oft angebliche Fehler, die du gar nicht gemacht hast, die auch gar keine Fehler sind, die aber irgendwie so die Qualität eines Fehlers bekommen. Also ein dicker Hintern ist kein Fehler, es ist einfach eine Tatsache.
Also, eine Laune der Natur, genau.
Das ist eine Grundausstattung. Und es ist einfach eine Katastrophe, wenn jetzt, und du hast, was weiß ich, Konfektionsgröße 36, aber, oder bist erst 10 Jahre alt und schon geht das rund. Ne? Guck dir die mal an, die hat ja einen fetten Hintern. Das trifft dich, du schämst dich furchtbar. Und da gibt es eigentlich nur die Art, wie man damit umgehen kann, wie Churchill das gesagt hat. Erfolg ist nichts Endgültiges, Misserfolg nichts Fatales. Was zählt, ist der Mut, weiterzumachen.
Ja.
Oh, ja, das Einzige, was wirklich interessant ist an einem Fehler, ist doch nur, wie gehen wir damit um?
Ja. So.
Dass er da ist, ist ja völlig belanglos. Eigentlich.
So. Ja.
Entweder wir lernen draus, weil er jetzt weil wir festgestellt haben, so geht's nicht, wir machen es anders. Oder wir lassen das mal gut sein und sagen, okay, ich fange da mal neu an. Aber auf jeden Fall ist es dieses Aufstehen, dieses sich durchsetzen und sagen, ja, habe ich einen Fehler gemacht, mache ich es halt normal. Auch und dieses dazu stehen, einfach irgendwo hinzugehen und zu sagen, so, ich weiß, ich habe eine Abnahmefrist und ich weiß auch, aber mir ist im Schritt XY genau vor einer Viertelstunde ist mir dann noch ein Fehler passiert, das Ding ist weg. Mhm. Was mache ich jetzt? Mhm. Auch sich Hilfe zu besorgen, wäre ja auch mal, ist ja auch ein Weg.
Wirklich, also das jetzt in der Teamarbeit dann offen auch damit umzugehen, da wollte ich jetzt nochmal anknüpfen. Ne? Unser Gehirn ist ja ein wunderbares Organ, ich liebe das. Ich finde es toll. Ist mein Handwerkzeug. Aber es mag eben halt bestimmte Emotionen überhaupt nicht gern. Nämlich diese belastenden Emotionen. Wie du gesagt hast, Scham ganz schlimm. Mhm. Und so dieses Gefühl, auch die Emotionen versagt zu haben und so weiter. Das ist, unser Gehirn ist darauf gepolt, uns eigentlich zu beschützen und will ein Maximum an Spaß haben. Das wiederholen wir auch gern. Und ein Minimum an Unlust, Minimum an Verletzungen. Ein Fehler ist etwas, was Scham hervorruft. Eine negative Emotion, eine belastende Emotion. Und deswegen wird das Gehirn auch versuchen, das möglichst schnell irgendwie zu vertuschen, zu verdrängen, wegzumachen. Und das ist genau der Punkt. Das heißt, in dem Moment, wo du merkst, du arbeitest, du sitzt am Computer, du merkst, scheiße, irgendwie, oh, das haut nicht hin. Und du arbeitest im Team und die sind auf dein Ergebnis angewiesen. Nicht vertuschen, nicht sagen, ich bin noch nicht dazu gekommen oder ich habe da irgendwie, keine Ahnung, der Computer ist abgestürzt, sondern wirklich im Team deutlich machen, Leute, ich bin hier an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe und ich sehe es auch, ich habe da einen Fehler gemacht. Das offenbaren und zweitens dann, habt ihr eine Idee, wie ich oder wie wir gemeinsam damit umgehen können? Mhm. Und das ist die Voraussetzung wiederum für Fortschritt. Und da gibt es also ganz viele Untersuchungen, dass Teams, hier haben wir wieder psychologische Sicherheit, Teams, die eine Atmosphäre haben, wo auch Fehler in Tüdelchen willkommen sind, wo sie gesagt werden können, die sind erfolgreicher, die sind kreativer, die sind unterm Strich wirklich wesentlich besser. Gilt nicht nur für den IT-Bereich, gilt auch für den medizinischen Bereich.
Ja, die Untersuchungen waren ja zu diesem Thema im Medizinbereich. Und ich kann mich erinnern, als ich im Krankenhaus war, dass da einige wirklich in der Lage waren, dann auch zu sagen, nee, da haben wir jetzt Fehler gemacht, wir müssen uns jetzt mal eben ganz kurz zusammenschließen. Ja, das ging irgendwie völlig in die Grütze.
Ja, genau. Ne? Und dann holen sich Rat auch von anderen, das macht man ja heute so ein Kolloquium und dann geht's los. So. Das heißt, ganz konkret, wenn ich merke, ich habe einen Fehler gemacht, ich sitze im Team oder ich sitze alleine vor meinem und ich merke, es kommt glühend heiß, ich kenne das auch, du kriegst so eine Bombe, du bist ganz rot, dass du dann, anstatt zu sagen, so ich vertusche, ich sage gar nichts, wirklich einmal richtig tief durchatmen, hört sich banal an, ist aber wichtig, einmal richtig tief in den Bauch atmen, ausatmen, das beruhigt, das entstresst dein Nervensystem, dein Vagusnerv wird dadurch ein bisschen zahm gemacht. Und dann sagen so Leute, ich muss euch was erzählen, dies und das ist passiert. Mhm. Dann wirst du auch die Erfahrung machen, wenn dein Team einigermaßen sicher ist, dass dann natürlich keiner sagt, hurra, wir freuen uns, ne, weil bedeutet ja noch Zeitverzug oder mehr Arbeit, aber sie werden dir dann helfen. Und du wirst auch merken, du fühlst dich dann auch wohler, weil es, Leute, man verdrängt es. Ihr wisst es ja, dass ihr einen Fehler gemacht habt, ihr verdrängt es. Und das ist so anstrengend. Und es kommt immer wieder hoch. Es kommt nachts hoch, es kommt in den Träumen hoch. Nee.
Und vor allen Dingen, das Blöde ist an der Sache, dass solche Geschichten, die man verschweigen möchte oder unter den Teppich kehren möchte, mit geballter Kraft doppelt zurückkommen.
Ja.
Weil sich dann natürlich irgendwann Lüge auf Lüge stapelt, irgendwie irgendwas passiert und nee, ich bin ja noch nicht fertig, weil ich habe ja irgendwie keine Ahnung, aber ich habe das gestern nicht mehr geschafft, weil was weiß ich, meine Mutter war krank, wieso, ich habe doch deine Mutter getroffen, ja, aber und schon hängst du in einer Lügenspirale und denkst so, warum bin ich nicht gleich zum Chef gegangen, habe gesagt, ich habe das einfach nicht mehr gepeilt oder ich habe einfach einen Fehler gemacht. Ich habe das falsche Formular genommen. Ich habe die falsche Kiste genommen. Ich bin mit den Gedanken woanders gewesen. Hm. Ich habe gerade Stress zu Hause und mache mir solche Sorgen. Ja. Und deshalb habe ich eine ganze Batterie völlig falsch ausgezeichnet. Oder keine Ahnung, was immer man auch jobmäßig oder im zu Hause tut, habe ich irgendwie versemmelt. Wobei ich finde, es gibt eben so eine Art, also ich denke, es gibt auch noch zwei Arten, wie Fehler auf Menschen wirken. Es gibt so Menschen, die einen sehr großen Perfektionsanspruch an sich selbst haben. Für die ist so ein Fehler so ein richtiger 404, ne? Wie auf dem Smartphone oder irgendwie im Computer. Du machst irgendwas und
Scheiße.
Dann...
Error. Viel bloß, dass das anfängt zu dampfen und zu explodieren. Genau.
Ja, nichts läuft mehr und so weiter.
Und das natürlich immer dann, wenn du es eilig hast.
Ist richtig. Oder ist das eher so fließend? Ist das eher so, dass du sagst, ja, das habe ich jetzt nicht so, mal gucken und ach, ich düdel mal so und ach nö und ach, lass ich mal liegen, gucke ich morgen nochmal drauf. Also ich mache das, wenn ich jetzt zum Beispiel Artikel schreibe oder so, dann habe ich nicht das Gefühl, ich habe einen Fehler gemacht dabei, sondern ich habe das irgendwie, das ging nicht und das hört sich alles doof an und mache ich doch nochmal irgendwie. Ich lasse das einen Augenblick liegen und gehe weg und dann mache ich das nochmal und suche einen neuen Ansatz. Das ist so, ja, dann, ne, so meine Art. Bevor ich das wirklich immer weitermache, das ist dies, was du vorhin sagtest, aus der Situation raus, überlegen und so weiter. Da ist Tilly übrigens auch der Hecht. Also das bewundere ich bis heute.
Ja.
Abi-Prüfung 1812.
So, und jetzt lass mich mal die Realität erzählen. Es war tatsächlich so. Und da denke ich, jetzt weiß ich auch, warum ich Psychologe geworden bin. Nee. Ich war sehr gut in Deutsch, ne? Klar, sabbeln geht immer, bei Psychologen ganz wichtig. Und ich habe einen Leistungskurs gehabt in Deutsch und da hatten wir natürlich die Buddenbrooks durchgenommen von Thomas Mann und ich sollte dann Abi-Prüfung schreiben und zwar das Verhältnis von dem kleinen Hanno zu seinem Vater. Und ich fing dann fröhlich an und wirklich war da richtig gut und merkte nach 20 Minuten, eine halbe Stunde, Alter, was du da schreibst, ist Schrott. Das kann ich angehen. Hab mir das nochmal angeguckt. Was? Nee, das so. Und dann bin ich zu meiner Lehrerin hingegangen. Annika kennt sie auch. Also
das war meine Schule. Tutorin.
Und deine Tutorin zu Katrin Meinkön und habe gesagt, es tut mir leid, aber ich habe mich verfranst. Und kann ich mal kurz mal, ich muss frische Luft schnappen. Und da war sie, und weil ich sehr gut war, hat sie gesagt, ja, natürlich, und war ganz, ganz überrascht. Und da bin ich rausgegangen und bin tatsächlich 10 Minuten, Viertelstunde gefühlt so über den Schulhof gelatscht, habe mich beruhigt, habe dann wieder in Gedanken ein klares Konzept gehabt, bin dann rein, habe das Ding runtergeschrieben. Bevor es, als ich abgegeben hatte, hat die Lehrerin noch kurz mal rübergeguckt, weil sie selbst so überrascht war und das war sehr gut nachher. Das heißt, schon damals, klar, wenn du dich in deinem Sylp drehst und du kommst nicht mehr weiter, du musst eine andere Situation haben, du musst rausgehen, du musst was anderes machen als vorher, damit dein Gehirn sich entspannen kann, wieder neue Denkanstöße bekommt und dann geht es mit frischer Energie weiter. Galt damals für mich und gilt auch für Herrn Wieselski und alle anderen auch.
Ja, das gilt generell. Also, ne? Wie ist es denn, wenn wir einen Fehler machen? Also nehmen wir mal an, beim Computer taucht dieses 404 auf. Was machst du da? Also entweder du machst den Computer aus, ne? Das ist ja das, also erstmal völlig raus aus der Situation. Ja. Neustart und dann das Ganze nochmal.
So.
Oder wenn du pfiffiger bist, versuchst du ein bisschen zurückzugehen und dich drumherum zu lavieren. Dazu muss man dann ein bisschen mehr von der Sache wissen, damit du eine Lösung suchst. Oder du bist ganz pfiffig und du schlägst das Teil, indem du gehst ein Stück zurück und hast eine ganz andere Lösung. Und das ist ja eigentlich auch die Wege, naja, oder du machst die Kiste aus und gehst nie wieder ran.
Oder du schlägst oder du haust drauf, das ist immer Annikas Lösung.
Ja, ich finde ja immer draufhauen wird prima.
Mir tut das immer so weh, Die Geräte sind teuer.
Ach, kann nicht so kleinlich. Ich muss dann einfach, für mich ist so ein Gerät ein wirkliches Gegenüber. Bei mir lebt sowieso alles und auch ein Computer ist ein lebendes Wesen.
Es kommt und immer die Schockstarre. Wenn Annika kommt, dann geht alle EDV in Schockstarre.
Ja,
die verkrübeln sich.
Ja, Und da muss er halt mal ein bisschen gehauen werden oder so. Ne? Und dann geht er auch meistens wieder.
Ja. Was wolltest du noch gerade? Entschuldigung, hab dich unterbrochen. Was man denn, also Restart ist immer gut. Habe ich gelernt, das ist gut. Und dann ist es so gut, einen guten Freund zu haben oder eine gute Firma zu haben, wo es eine IT-Abteilung gibt, die dann, also nicht, ne, wo es eine Technikabteilung gibt, die dann sagt, okay, ich guck mal per Fernwartung und schau mir das Ganze mal an.
Aber ich glaube wirklich, für bestimmte Menschen ist so ein Fehler auch wirklich dieses 404, dieses Erschrecken, dieses, oh Gott.
Oh ja. Gott. Aber da kommen Sachen wirklich von früher hoch. Und jetzt, ich wiederhole es nochmal, diese Emotion, die kennst du. Du sitzt in der Teamsitzung und du denkst, oh, der Kerl da vorne, der redet irgendwie Schrott, aber muss ich mich da jetzt einmischen oder stelle ich mich da nicht bloß und was mache ich da? Und jetzt ist der Punkt, so eine Emotion wahrzunehmen bei sich selbst. Und der nicht beiseite zu drängen, sondern zu sagen, so, ich mach jetzt mal, ich nehme mir den Mut, ich atme, Vagusnerv, nochmal richtig tief durch, melde mich und erzähle dann meine Meinung, warum meiner Meinung nach das, was der Mensch da gerade vorne sagt, nicht richtig ist, sondern nicht meiner Meinung entspricht so.
Also du meinst jetzt, wie gehe ich mit den Fehlern anderer um?
Ja, aber auch bei mir selbst. Also wenn ich denke, ich vertusche das, kommt wieder das Gefühl hoch, wir kennen das alle, dieses unangenehme, okay, unangenehmes Gefühl, du willst mich darauf hinweisen, verdrängen ist keine Lösung. Ich atme durch und sage, Leute, ich muss euch was erzählen.
Aber da wiederum, da waren wir eben bei, ich dachte, das kommt jetzt. Es geht ja darum, wie habe ich gelernt als Kind mit Fehlern umzugehen. Ja. Habe ich Eltern gehabt, die gesagt haben, gut, das ist jetzt nicht so toll, was du gemacht hast, aber prinzipiell liebe ich dich als Person. Mhm. Das, was du gemacht hast. Also die immer schon getrennt haben zwischen dem, was man gemacht hat und der Person. Mhm. Du bist ein liebenswerter Mensch, bloß das, was du gemacht hast, war Schrott. Mhm. Oder jeweils ist es halt ein Fehler und jetzt geht es darum, wie lernst du daraus? Ja. Was können wir jetzt anders machen? Ja. Dass du auch als Kind schon Wege gelernt hast. Ne? Mhm. Also es ist keine gute Idee, Fritz immer oder Mario, dein Sandkastenkumpels, immer das Feuerwehrauto auf den Kopf zu schlagen.
Nee.
Ist nicht gut, das ist ein Fehler. Wie gehst du damit um? Ne? Du musst es Max auf den Kopf schlagen. Genau. So, ganz Quatsch. Aber das und dann aus der Hand nehmen und sagen, das tut weh. Guck mal, wenn du das so auf den Kopf machst, fühl mal an der Hand. Merkst du, das tut weh. Das kannst du nicht machen. Mhm. Guck mal, fahr mal lieber zusammen. Und so, und das machst du dann natürlich auch im entsprechenden Alter und merkst so oder machst so auf Fehler aufmerksam. Aber immer der Unterschied zwischen wirklich. Das fatal ist es ja zu sagen, du bist Mist, du machst nichts richtig. Mhm. Alles, was du tust, ist irgendwie Mist. Du bist durch und durch daneben gegangen. Und Leute.
Und das war so und das wird auch immer so bleiben.
Ja, du, ich weiß nicht, also ich kann dich doch nicht geboren haben. Wie kommst du eigentlich in unsere Familie? Wieso bist du eigentlich so dumm? Es gibt diese Totschläger.
Totschlagsargumente, ja.
Diese Sätze, diese, die dich als Kind mundtot und auch an sich völlig frustrieren.
Genau.
Und die auch was machen mit dir. Und diese Sätze sind auch im Kopf. Mhm. Und wenn du dann später irgendwo bist, Steuerfachgehilfe, du sitzt im Anwaltsbüro, dir ist was daneben gegangen, du hast ein Formular falsch ausgehöhlt. Du hast genau dieses Gefühl.
Mhm.
Denn du willst nicht Bescheid sagen. Du willst das nicht, weil du willst nicht rausfliegen, weil du siehst dich sofort auf der Straße unter der Brücke. Du kommst gar nicht auf die Idee, dass ein anderer Mensch anders mit deinem Fehler umgehen könnte, weil du hast es so gelernt. Und wenn du dann versuchst du dich hin und her zu drücken und so. Und dann gibt es tatsächlich das Theater, weil du dich gedrückt hast. Ja. Und du bist nicht in der Lage zu verstehen, dass das Theater eigentlich kommt, weil du es nicht gesagt hast. Mhm. Der Fehler an sich wäre überhaupt nicht das Problem gewesen. Mhm. Das Lügen war das Problem.
Ja.
Das ist immer wieder so eine schlimme Situation.
Mhm.
Und da sich frei von zu machen und für sich selber zu erkennen und zu sagen, ich habe diesen Fehler gemacht, das sind jetzt andere Menschen, das ist jetzt nicht meine Tante oder wer auch immer oder meine Mutter oder wer auch immer oder Lehrerin, wer auch immer mir dieses schlechte Verhältnis zu Fehlern beigebracht hat, sollst du ein anderer Mensch mal sehen, was jetzt passiert. Ich stehe dazu, ich habe das gemacht. Ich gehe da jetzt hin und sage, es tut mir leid, ich mache selbstverständlich die Überstunden und selbstverständlich mache ich das nochmal neu, ich habe es falsch gemacht. Und dann kann man manchmal auch überrascht werden, indem man sagt, Mensch, ja, das war nicht so gut, aber ich muss Ihnen das vielleicht nochmal erklären.
So. Oder brauchst du Hilfe? Ne? Wie können wir dich unterstützen?
Möchtest du auch noch mal einen Kurs besuchen oder sowas? Ja. Dann nehmt es bitte nicht als Beleidigung, sondern als Chance, wirklich zu lernen.
Genau so. Ach ja. Ja, das ist das, dieser alte Scheiß, der doch noch im Kopf
und in den Gefühlen. Und das Fatale ist, dass das wirklich durchkommt. Da bist du dann schon 30, 40, 50 und du hörst immer noch irgendwie Muttis oder Papas Stimme im Hintergrund.
Genau, alles so ist es. Aber wenn du dir überleg mal, von klein auf an sind wir darauf angewiesen, aus Fehlern zu lernen. Mhm. Ein Baby fängt an zu krabbeln, fängt an zu laufen, fällt immer wieder auf die Windel und lernt Stück für Stück durch Übung und so weiter, sich immer sicherer zu bewegen. Das ist Training. Also wir lernen ständig und wir lernen ein Leben lang aus unseren Fehlern. Und wenn du jetzt im kreativen Bereich oder tätig bist und es wird erwartet von dir, dass du etwas Neues, einen neuen Weg findest, dann musst du fehlerfreundlich rangehen. Na, das, was Stefan Raab, der Moderator, vor Jahren mal gesagt hat, vorne ist, wo keiner weiß, wie es weitergeht. Das heißt, wenn von dir erwartet wird, dass du neue Lösungen findest, dann musst du wirklich ganz nach vorne gehen. Und dann weißt du nicht, was jetzt hinter der nächsten Biegung kommt, weil du kennst den Weg nicht. Aber so ist es. Und dann kannst du Glück haben, dass dann aus diesen verschiedenen Versuchen, die du gemacht hast, vielleicht ein Versuch, dir die richtige Bewegung, die richtige Richtung zeigt. Mhm. So, das ist Fehlerkultur. Und ich möchte nicht wissen, wir kennen einige, aber das Ausmaß wissen wir alle nicht, wie viele Fehler, ob beim Flieger, ob beim AKW, ob im Militär, wie viele Fehler Menschenleben gekostet haben. Und zwar deswegen, weil der Pilot oder weil sonst wer nicht in der Lage war, zuzugeben, ich hatte Mist gebraucht, ich brauche Hilfe. Ein Co-Pilot übernimm du mal. Gibt es genügend Beispiele. Dann ist es das sogenannte menschliche Versagen.
Ja, und es gibt immer den menschlichen Faktor.
Immer.
Das der ist auch nicht kalkulierbar. Wir können das kaputt kalkulieren. Ja. Und der menschliche Faktor, der Mensch macht plötzlich was ganz anderes, weil er ja auch kreativ ist und weil er emotional ist.
Ja.
Plötzlich passiert irgendwas. Auf einmal gehen die Menschen auf die Straße protestieren gegen Rechtsradikalismus. Mhm. Auf einmal, das hätte vor einem Jahr keiner so gesehen. Mhm. Passiert aber. Du weißt nicht, was Menschen tun. Und das ist das Spannende.
Ja.
Es macht aber auch ein bisschen unsicher. Es ist nicht unbedingt so kalkulierbar. Mhm.
Na? Und da mal wieder dieses Raus aus der Komfortzone, also so ein gewisses Gleichmaß im Leben, eine gewisse Zuverlässigkeit im Leben, eine gewisse Sicherheit, jetzt haben wir es wieder, ist ganz wichtig. Sonst, du wirst ja wahnsinnig. Und du merkst es ja auch bei Menschen, die jetzt in Kriegssituationen leben müssen, diese Unsicherheit macht krank, macht mürbe, macht richtig fertig. Aber dieses auch mal raus aus der Komfortzone, wohl wissend, auch mit Ankündigung sagen, ich weiß nicht, was passiert, ich werde mal gucken, aber ich bin neugierig. Mhm. Das brauchst du. Mhm.
Winston Churchill.
Na, schon wieder.
Ja, also er hat einige Sachen, der britische Staatsmann und Literaturnobelpreisträger, hat einiges gesagt, so gerade in Richtung Fehler und so weiter. Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wurde.
Aber eben aufgeben ist keine Option.
Aufgeben ist keine Option. Ne? Und er hat zwei Sachen gesagt, die ich so süß finde. Oder was heißt süß, aber lustig. Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selber. Er lässt auch anderen eine Chance. das stimmt aber in... Wenn du in einem Team arbeitest und du siehst, das Ganze galoppiert in die falsche Richtung, oder dann und du weißt ganz genau, wenn du jetzt was sagst, dein Vorgesetzter wird garantiert auf dir rumhacken. Dann kannst du dir auch mal überlegen, lass ihn doch diesen Fehler jetzt selber machen. Dann lernt er vielleicht mal da draus.
Wenn er davon überzeugt ist, dass du dieses und jenes machen musst und du sagst, nein, mache ich nicht, weil das ist verkehrt, und er beharrt drauf, dann wirklich, dann hat die Mut, um zu sagen, gut, ich habe sie darauf hingewiesen, wenn sie diesen Fehler tatsächlich, also wenn sie offenen Auges da reinlaufen wollen, dann machen sie es bitte selbst.
Ja.
Und das
oder
ist
lass
auch,
ihn doch.
Also, und das ist so, so auch diesen Mut zu haben, den Mut zu haben, gerade wieder, in so einer Hierarchie zu sagen, nein, ich mache jetzt hier eine Befehlsverweigerung, ich mache das nicht.
Und ja, weil es mir einfach nicht in den Kram hat, mache ich nicht.
So, ne, aus gutem Grund. Dann musst du auch überlegen, selbst wenn du Worst Case, ne, die sagen, okay, dann können wir nicht weiter zusammenarbeiten, dann glaub mir, dann ist es auch nicht die Firma, in der du arbeiten möchtest. Also es geht immer um Mut, es geht um Courage, so all diese Sachen.
Es geht aber auch im täglichen Miteinander manchmal um Courage und darum, Fehler zu vermeiden. Vor vielen Jahren habe ich noch in einem Glas- und Porzellangeschäft bei Tau in Billstedt gearbeitet, in Hamburg. Und ich bin in meiner Mittagspause rüber zu Spar gegangen. Und da war eine alte, obdachlose Frau, die etwas nicht bezahlen konnte. Die war genau vor mir und die legte das auf die Kasse, auf das Band, und dann die Verkäuferin war schon angesichts, ja, okay, sie müffelt, ja, sie sah so aus, wie eine Obdachlose immer aussieht, und kriegte das und holte ihm so Kleingeld und versuchte jetzt, ich glaube, es war eine Banane und ein Apfel, irgendwie sowas, oder ein Joghurt und eine Banane, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Ich hatte das Gefühl, sie wollte sich nach langer Zeit endlich was Frisches, Gesundes selber besorgen, weil sie irgendwie ein bisschen Geld hatte. Und es reichte nicht ganz. Lass es damals 12 Pfennig sein oder so. Also, ne? Und diese Verkäuferin hat sofort den Sicherheitsdienst gelaufen. Und sofort kamen so 2 so bullige Typen, die sofort geschnappt haben. Und es standen bestimmt 20 Leute in den Schlangen. Mindestens. Es hat sich kein Schwein gerührt. Kannst du dir das vorstellen? Es hat keiner was gesagt.
Und was hast du gemacht?
Ja, ich habe sofort gesagt, Moment, das läuft hier ganz falsch. Das gehört mit zu mir. Und ja, habe das natürlich bezahlt, habe ihr das in die Hand gedrückt und habe gesagt, guten Appetit.
Aber das bist du.
Ja, selbstverständlich.
Ja, für dich selbstverständlich. Du bist ein mutiger Mensch. Okay, wenn es um Spinnen geht, bist du nicht so ganz mutig, aber alles andere.
Oder bin ich eine Hase.
Aber also, was menschliche Sachen angeht.
Ja, aber in so einer Situation, das ist doch unser Miteinander. Und da habe ich nur gedacht, merkt ihr eigentlich, was für Fehler ihr macht? Und dann kommen solche Sprüche, ja, wir sind ja hier kein Sozialladen und so. Das ist noch, ja, das ist noch vor Zeiten der Tafel und so gewesen. Gott sei Dank, heute ist man ja so weit, dass man dann die Sachen zusammensammelt und an die Tafel gibt und so weiter. Das ist ja ein Schritt weiter. Aber Himmel, das keiner von denen rumrum, das sind alles. Guck mal, ich war Studentin. Glaub mir, ich hatte nicht unbedingt das meiste Geld. Aber das waren alles Leute, die eine Mittagspause machten. Ja. Die hatten alle einen Job. Und ich kenne die meisten, oder kannte die meisten so vom Sehen und so. Ich kannte die von der Raucherecke und so weiter. Wie wir es, oder mittags, wenn sie irgendwo Mittagessen gekauft haben. Da hatten sie doch auch Geld für, und da hatten sie nicht 12 Pfennige, also Kinder, da kann man, sie hätten auch eben so gut einfach eine Mark dazu knallen, jetzt reicht's doch, oder so.
Irgendwie sowas in der Richtung, genau.
Ja, oder sowas.
Ja.
Also das
nee, aber das bist du. Also du bist da wirklich.
Und das denke ich, da denke ich noch heute manchmal dran und denke, ob vielleicht einer von diesen ganzen Menschen da drumherum in dem Moment gesehen hat, das ist ein Fehler und den mache ich in meinem Leben noch nicht nochmal.
Vielleicht war er beschämt.
Oder hat das keiner als Fehler gesehen? Das ist es ja. Und das bringt mich jetzt zu dem eigentlichen Punkt, warum Frau Lustrow wieder endlos geredet hat. Straffe doch mal bitte deinen Wortfluss. Was sehen wir als Fehler an? Ist das der Perfektionismus? Also, was ich manchmal als Fehler ansehe, da guckt Tilly mich nur verzweifelt an und fragt, ob ich nicht ganz normal bin, weil das dann in meinen Augen dann nicht so perfekt ist, wie ich das gerne hätte und ich es wirklich als Fehler empfinde. Und es gibt natürlich wirkliche Fehler, also wo etwas wirklich, also was weiß ich.
Ja, der Computer blamme dabei bei Error 404, ne? Der zeigt dir ganz deutlich, Leute.
Nee, das ist ja nicht wahr. Der Computer, der zeigt mir das nicht deutlich. Der will mich nur ärgern.
Ja, okay, gut. Aber wenn Annika, wenn du wirklich Sachen, also du bist ein optischer Mensch, wenn du irgendwas dekorierst oder irgendwas, oder du nähst gerne und da ist irgendwas ein ganz bisschen, dann nein. Und du sagst, es ist ein Fehler und du würdest das auch nie anziehen oder nie servieren, weil es nicht deinen Ansprüchen genügt. Und damit hast du vollkommen recht. Fehler sind auch Sachen, je nachdem, welchen Anspruch du hast. Ich bin da sehr viel lockerer und ich esse auch gerne Sachen, selbst wenn die nicht so perfekt aussehen, Hauptsache die schmecken und ja, ich habe Spaß daran. Und da bist du ja, nee. Sagst du mal, nee, also wenn du das magst, dann kann ich ja auch irgendwie
Hundefutter. Ja, dann raste ich mal aus. Ja, dann erzähle ich immer richtigen Müll. Dann mache ich demnächst eine Dose Schappi auf.
So, irgendwie so ein Kram. Ja.
Das ist natürlich Quatsch, weil im Grunde genommen bewundere ich Tilly sogar über diese Fähigkeit, sich darüber keine Gedanken zu machen und kein Opfer seines eigenen Perfektionswahns zu sein. Also wenn ich mich wirklich mit Bauchschmerzen darüber aufrege, das habe ich früher gehabt, dass wenn Wäsche nicht tipptopp übereinander im Schrank lag, wirklich alle Seiten und so weiter. Das, ich muss heute manchmal wirklich schlucken, wenn ich dann solche Stapel in anderer Form sehe. Aber ich habe mich langsam ein bisschen mehr dran gewöhnt.
Das ist schön.
Ja, ist schön. Weil es einfach, es ist das wiederum, dieser Perfektionswille, das ist ein Fehler von mir. Weil es ist zu viel, weil es ist kein Fehler. Es ist eine Art, wie man Dinge regeln kann, die einen aber eher unter Druck setzt. Und damit ist es überhaupt nicht schön.
Und damit hätten wir schon das nächste Thema, weil Mäuschen, wir sind schon bald wieder beim Stündchen dabei.
Echt?
Damit hätten wir doch so ein Thema, weiß ich nicht, wir können über Zwänge reden. Über Ordnungszwang, nein. Okay, also jetzt sind wir von Herrn Weselski über...
Soll ich noch einen Churchill raushauen?
Ja, hau noch.
Ich hatte ja gesagt, zwei sind das. Einen hatte ich ja nur. Der andere, den finde ich auch klasse. Um die Welt zu ruinieren, genügt es, wenn jeder seine Pflicht tut. Ja, und das ist es nämlich. Wenn du nur deine Pflicht tust.
Und nicht mehr. Nicht
und
das Quäntchen mehr.
Ja. Und wenn du nur, kennt ihr doch, Dienst nach Vorschrift. Ne? Und nicht mehr.
Und auch im Zwischenmenschlichen. Ne? Du kannst beim Einkaufen, du kannst stoisch deine Sachen einpacken, bezahlen, gut ist. Oder du guckst die Verkäuferin oder den Verkäufer an und vielleicht fällt dir irgendwas auf. Ein kleiner netter Satz. Irgendwie. Wirklich Smalltalk. Und schon geht das Licht an. Am Verkäufer, bei dir auch.
Dann merkst du auch, wenn du irgendwo anrufst, du möchtest irgendwas klären oder eine Mail schreibst. Wie oft hast du das... Das sollte sofort auf Defensivposten gehen, weil sie einfach es gewohnt sind, angegriffen zu werden. Ja. Mein bevorzugtes Beispiel an dieser Stelle sind immer Krankenkassenmitarbeiter. Wenn du die anrufst, hast du meistens schon diesen unfreundlichen Ton und diese Einstellung, der will schon wieder was von mir. Und die sind völlig überrascht, wenn du sagst, können Sie mir mal helfen? Ich komme da und damit nicht zurecht. Was muss ich da eigentlich, was muss ich ausfüllen? Was habe ich verkehrt gemacht? Da merkst du, dass die erwarten praktisch auch schon, dass sie angepingelt werden.
Ja.
Und das finde ich ist natürlich eine schlimme Geschichte. Und das ist mir völlig klar, dass diese Leute dann wirklich irgendwann nur noch Dienst nach Vorschrift machen und einen Punkt, was ich, wann vier den Griffel fallen lassen.
Und dann kommen sie zu Annika oder geraten sie an Annika und ich spiele manchmal so Mäuschen und höre dann dazu. Und die werden zuckersüß und sagen dann auch zu einem, und wenn sie irgendwelche Hilfe, und ich helfe ihnen wirklich gern und machen sie und tun sie. Und schon hat Annika ihnen auch wieder eine schöne Situation.
Ja, aber
Situation.
Die helfen mir ja auch wirklich damit.
Ja.
Und das sind die Fachleute.
Ja.
Und ich bin absoluter Laie und ich komme damit, also ich muss doch nachfragen.
Ja.
Und ich finde das ganz normal und das ist auch so eine Sache, warum so viele Fehler gemacht werden, weil Menschen eigentlich nicht gerne eingestehen, dass sie doof sind in irgendwas oder in irgendwas nicht gut sind.
Ja.
Aber das, wir können doch nicht alle Fachleute in allen Gebieten sein. Es gibt doch viele Gebiete, in denen weiß ich was, und es gibt noch mehr Gebiete, auf denen habe ich keine Ahnung. Mhm. Und da ist es doch sinnvoll, ich frage einen Experten.
Und ich freue mich jedes Mal, gerade auch was Handwerk angeht, wo man denn einen bekommt oder einen Freund, der handwerklich oder eine Freundin, die handwerklich richtig gut ist. Da ist ja, wie geil, wie schön. Oder wenn man dann doch ein bisschen Geld hat und sagt, so, ich lasse mir diesen Schrank, den habe ich, Jahrzehnte meines Lebens, ich weiß nicht, wie viele schwedische Schränke ich schon so aufgebaut habe. Ich kann mir das mal und lasse mir das Zeug liefern und sogar aufbauen.
Ja, ne?
Das ist so. Und dann, wenn die da mit einer Leichtigkeit diese Scheiße dann nach oben schleppen und dann aufbauen.
Ja.
Ach, und dann kriegen sie noch ein bisschen Trinkgeld vor lauter Dankbarkeit und dann ist die Welt auch in Ordnung.
Mhm. Ja, genau. Vor allen Dingen, wenn du weißt, du willst Pax aufbauen oder irgendwas Entsprechendes. Und diese Dinger sind wahnsinnig schwer.
So.
Die sind so schwer.
Ja.
Boah.
So.
Und
wir schweißen ab.
Wir sind schon wieder abgeschwiffen. Ja, so. Ne?
Und jetzt ist so gut.
Ja.
Bis Schluss.
Das ist immer ein Fehler.
Ja.
Ne?
Schreibt uns euer Umgang mit Fehlern.
Macht uns fertig, weil wir gehen ja, wir machen immer den Fehler, wir reden zu lange, wir reden zu viel.
Mhm, genau.
Wir sind immer abgeschwiffen.
So, also, ne, sagt uns eure Meinung.
Ja.
Und wie geht ihr mit Fehlern noch? In dem Sinne.
Also, habt einen schönen Sonntag.
Ja, ich hoffe, dass ihr alle dahin kommen könnt, wo ihr hin wollt, ob Bahn oder Flieger streikt. Mhm. Wir werden sehen. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Ja, weil Tilly möchte in dieser Woche jetzt gerne nach München.
Ach ja.
Er muss nach, oder will da hin und muss da auch arbeiten.
Ja.
Und wir werden sehen, ob er den möchte.
Nächste Woche werdet ihr berichten.
Ich fahre doch mit dem Fahrrad.
Ja.
Bist du unabhängig?
So, jetzt mache ich. Ich habe hier die Stopptaste. Ich kann jetzt auf eine Stopptaste
drücken. Ja, dann mach doch das, was du willst.
Ich mach das.
Also, ihr Lieben, bis dann. Tschüss.
Tschüss.